herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind Marco Kern, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Südliche Weinstraße Wasgau, sowie unser CEO Dr. Georg Kraus. Viel Spaß!
Herzlich willkommen. Hallo Marco.
Ja, hallo Georg. Schön, dass ich da sein darf.
Marco Kern, du bist Vorstandsvorsitzender einer kleinen VR-Bank Südliche Weinstraße Wasgau. Und ich glaube, so 300 Mitarbeitende hast du, so gerade vorher nochmal gefragt, 2 Milliarden ist so die Bilanzsumme. Also so in der Bankenwelt so eine kleine schnucklige Regionalbank. Und dieser Podcast geht um das Thema Transformation. Und in der Bankenwelt gibt es ja auch eine Menge an Transformation die letzten Jahre. Die Digitalisierung, die größeren Konglomerate, die sich bilden, das Sterben der Filialen, so viele Dinge, die jetzt eigentlich so passieren. Und ich dachte mir, das könnte mal ganz spannend sein, mit einem Menschen, der genau im Mittelpunkt dieser Transformation steht, mal so zu plaudern und zu schauen, vor welchen Herausforderungen stehst du und wie gehst du mit diesen um?
Ja, absolut. Also wir sind mittendrin, statt nur dabei sozusagen. Und wir sind doch immer direkt nah an den Kunden und gestalten die Region am Ende des Tages ja mit, weil wir ja in der Region eine wichtige Transformationsrolle auch für die Menschen und für die Region in Gänze darstellen. Von daher ist wirklich sehr, sehr spannend aktuell.
Wie siehst du denn das Thema der Fusionitis, sage ich jetzt mal? Das ist ja so schon, dass nicht nur bei den VR-Banken, sondern auch bei den Sparkassen ist es ja so ein Trend, immer größere Zusammenschlüsse zu machen nach dem Motto Big is beautiful. Wie erlebst du denn den Trend?
Ja, schwierig. Da bin ich sehr zwiegespalten tatsächlich. Ich sage mal, zu meiner Geburt gab es noch über 7000 Genossenschaftsbanken beispielsweise. Jetzt gibt es unter 700. Das heißt, in den letzten vielen Jahren sind 90% der Banken, der Genossenschaftsbanken schlicht und ergreifend vom Markt verschwunden. Von da ist es etwas, was nicht nur jetzt in der jüngeren Vergangenheit der Fall ist, sondern schon seit vielen Jahren entsprechende Dynamik angenommen hat. Und es ist teilweise zwingend notwendig sozusagen, damit man das gestiegene Aufsichtsrecht, die Anforderungen, die damit einhergehen, damit auch die Anforderungen der Kunden bedient werden können. Dazu bedarf es schlicht und ergreifend eine gewisse Größe. Auf der anderen Seite ist Fusion per se auch kein Selbstzweck. Das heißt, wir müssen immer gucken, wenn wir solche Gedanken hegen, dass wir noch Mehrwert für die Region schaffen und dass nicht die Komplexität die Synergie frisst. Und in dem Spannungsfeld ist es sinnig bis zu einer gewissen Größenordnung. Aber wenn du in der Region noch präsent sein willst, und das ist unser Auftrag, dann ist es auch irgendwann endlich. Aber wie gesagt, es darf nicht zum Selbstzweck sein, sondern es muss am Ende des Tages Mehrwerte für die Bankkunden, für unsere Mitglieder bringen. Wir selbst sind, by the way, ja auch aus Fusionen entstanden. Wir haben alleine über 30 Vorgängerinstitute und das aktuelle Institut ist aus einer Dreierfusion von vor 8 Jahren entstanden. Also von daher kann ich nicht sagen, es ist nicht zielführend. Aber wie gesagt, das muss sinnig sein und die Werte der einzelnen Institute müssen zusammenpassen.
Ich denke, das ist ganz spannend, weil ja eines der Wertversprechen gerade von den Regionalbanken die Nähe ist. Und wenn man dann halt doch nur noch digital und virtuell ist, dann stellt sich die Frage der eigenen Selbstdefinition. Und gerade so eine Mitgliederbank lebt ja eigentlich auch von den lokalen Mitgliedern und nicht die irgendwo ganz woanders sitzen.
Absolut. Und ich sag mal, viele kennen gar nicht so den Unterschied zwischen Genossenschaftsbanken, Sparkassen oder Privatbanken. Wir sind die einzige Rechtsform, die einzigen Institute, die den Menschen vor Ort verpflichtet sind. Während bei den Sparkassen die kommunalen Körperschaften sind, bei den Privatbanken die Aktionäre, die teilweise ja über die Höhe ihrer Anteile die Bestimmungsmöglichkeiten haben, ist es bei uns so im Genossenschaftsgesetz, dass jedes Mitglied, egal wie hoch er bei uns Anteilseigner ist, ein einziges Stimmrecht hat. Also maximal basisdemokratisch. Und das heißt, am Ende des Tages, alle großen Entscheidungen, die auch ich treffe, die wir im Vorstand treffen, die müssen spätestens über eine Mitgliederversammlung oder Vertreterversammlung bei uns einmal im Jahr gerechtfertigt werden. Deine Frage zu einer Fusion, wenn wir fusionieren wollen würden, brauchen wir mehr als 75% Zustimmung von genau diesen Menschen in der Region. Und wenn wir beispielsweise auch Fehlentscheidungen treffen, wenn ich samstags zum Bäcker gehe, dann werde ich damit konfrontiert. Das ist eine andere Verantwortung, wie wenn ich in Frankfurt sitzen würde und würde Entscheidungen über Schleswig-Holstein oder halt die Pfalz treffen. Und das ist etwas, was in unserer Rechtsform halt entsprechend verankert ist. Und in Paragraph 1 unserer Satzung steht, wir sind den Menschen, den Mitgliedern verpflichtet. Kulturell und sozial, also nicht nur monetär. Wir haben keine Gewinnerzielungspflicht, wir haben aber die Pflicht, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen.
Das ist ganz spannend, als mein Sohn, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dann so sein erstes Bankkonto bekommen hat, habe ich bei beiden gemacht, halt der lokalen Volksbank und bei der Sparkasse haben wir, also bei beiden Banken dann, also die Parität auch gemacht, aber ich habe neulich mit ihm gesprochen und der hat dann gefragt, Papa, brauche ich das überhaupt noch, weil ich habe meine digitale Bank und da mache ich ja eh alles online. Ich konnte ihn noch überzeugen, das beizubehalten, aber da hat sich so für mich so ein Selbstverständnis einer Generation dann auch so eröffnet, wo man schauen muss, wie kann ich genau das, was du gesagt hast, nämlich diese regionale Verpflichtung, dann auch den Kunden als Mehrwert nochmal klar machen. Also eigentlich so das Spannungsfeld zwischen virtueller Bank und lokaler Bank. Ja. Wie siehst du das?
Das ist tatsächlich in der Praxis auch eine riesen Herausforderung für uns Banken. Und ich glaube, das ist ein Teil der Antwort, ob wir zukunftsfähig sind. Das müssen wir jetzt beantworten, das müssen wir gut beantworten. Genau dieses Spannungsfeld besteht. Einerseits kommen immer weniger Menschen in die Filialen. Andererseits will man die regionale Nähe haben. Das heißt, wir müssten für uns definieren, was ist regionale Nähe? Damit meine ich eine physische Präsenz, beispielsweise in Form von Filialen vor Ort. Die haben wir bei uns in den letzten Jahren stark angepasst. Wir haben deutlich reduziert, aber es so ausgestaltet, ich sage mal mit Verstand, dass wir immer noch in den Verbandsgemeinden sind und dass die Kunden maximal x Kilometer fahren müssen. Damit hast du, sage ich mal, immer mit einem entsprechenden Aufwand für Kunden sichergestellt, dass ein physischer Ansprechpartner vor Ort da ist. Gleichzeitig müssen wir natürlich genau die Anforderungen von der jungen Generation, du hast deinen Sohn als Beispiel genannt, die müssen wir auch erfüllen. Das heißt, wir müssen in der digitalen Welt auf der Kundenseite auch präsent sein. Wir brauchen eine zeitgemäße App, wir brauchen Leistungsfähigkeit auch in der Technologie gegenüber dem Kunden. Aber genau das in dem Gleichklang zu lassen und das als kleine Bank am Rande des Pfälzerwaldes sozusagen in der Weinstraße. Und das ist etwas, was eine große Herausforderung ist, was wir aber, glaube ich, in den letzten Jahren mit viel Energie in unsere Strategieentwicklung schon gut beantwortet haben und wo wir aber täglich dran arbeiten müssen.
Weil das ist schon so, aus Kundenperspektive stehst du ja im Wettbewerb, genauso wie Energieversorger, ist eigentlich so das Gleiche. Ganz so. Also du kriegst dann täglich Angebote von da günstiger, wenn du wechselst und ist ja eh das Gleiche, kaufst ja eh nur Strom ein oder kaufst ja eh nur Überweisungen ein, du kannst das Günstigste nehmen. Mhm. Und der Nutzen, der durch eine Nähe eigentlich entsteht, in einem problemfreien Umfeld oder herausforderungsfreien Umfeld nicht so erkennbar ist. Mhm. Das heißt, je weniger Beratungsleistungen, je weniger Besonderheiten berücksichtigt werden, desto weniger siehst du die Notwendigkeit. Wie macht ihr das denn, um so den Menschen auch so die Besonderheit einer lokalen Bank und den Vorteil hervorzuheben? Ich meine, du hast als Herausforderung beschrieben. Mhm. Und wie macht ihr das denn?
Also ich sage mal, ich benutze gerne auch das Wort Kompetenzvermutung. Das heißt, du musst sicherstellen, dass auch jeder in der Region weiß, wenn es mal ein Anliegen gibt, das sind Jungs und Mädels, die kompetent sind. Das heißt, die Kompetenzvermutung muss in der Region breit gestreut sein. Und zum anderen muss man natürlich dann, wenn der Kontakt mit der Bank vielleicht erstmal wieder ist, weil in jungen Jahren, wie du sagst, hat man gar nicht mehr viel Kontakt. Teilweise will man auch den Kontakt nicht als Jugendlicher. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, ja, jetzt will ich was finanzieren, jetzt brauche ich Altersvorsorge. Also irgendwann kommt der Punkt, wo man Beratungsbedarf hat und auch keine YouTube-Videos helfen. Und dann musst du aber auch Menschen zur Verfügung stellen, die dann kompetent sind und die Sprache der Kunden sprechen. Mit einer Beratungsphilosophie, die authentisch ist, die zu den Menschen der Region passt. Das wäre bei uns in der Pfalz eine andere Ansprache, wie es beispielsweise in Norddeutschland wäre. Und wenn man das authentisch und schlüssig hinstellt, das heißt Kompetenzvermutung, die Kunden wissen, dass es da was gibt, und dann, wenn der Bedarf da ist, dass dann auch die Kompetenz eintritt, wenn einem das gelingt, dann ist man, glaube ich, gut vorbereitet für diesen Moment. Darüber hinaus, wir sind eine regionale Bank und wie gesagt, wir haben nicht nur die Gewinnerzielungsabsicht, die bei uns jetzt nur ein Teil ist, sondern wir haben insbesondere das Thema auch diese Mitgliederbefriedigung, also Bedürfnisbefriedigung, dass wir dann hingehen und sagen, okay, wir haben auch eine regionale Verantwortung. Und diese regionale Verantwortung, die muss man zum einen natürlich leben und die muss man aber auch sichtbar machen. Das ist bei Vereinsunterstützung. Wir haben beispielsweise jetzt einen Raiffeisentag, den wir einmal im Jahr machen, wo wir unsere Mitarbeiter ehrenamtlich in Altenheimen helfen, bei Kitas helfen oder in Behinderteneinrichtungen mitwirken. Dass man sieht, wir sind hier vor Ort, wir sind einfach nahbar, wir sprechen die Sprache der Kunden und der Menschen und dass wir in unserer Heimat auch Gutes tun wollen. Und in diesem Kompetenzgerangel sage ich jetzt mal, dass wir zeigen, wir können was, aber wir sind auch da und wir sind gut. Ich mache es ein bisschen platt, ganz bewusst, aber das ist so dieser Dreiklang, den wir versuchen umzusetzen, damit wir hier in der Region diese entsprechende Präsenz auch in den Köpfen der Menschen haben.
Und das ist der Challenge, gell? Digitalisierung, keine Menschen mehr, nur noch effiziente, kostengünstige Prozesse mit einem Chatbot, mit dem du chattest. Warum brauchst du Mensch? Der kann es doch viel besser und schneller und ist 24 Stunden erreichbar. Und auf der anderen Seite die persönliche Ansprache mit Menschen, die da sind, das verstehen, aber auch Geld kosten, weil umsonst gibt es halt keine persönliche Beratungsleistung. Spannende Entwicklung, die du da vor dir hast.
Ja, und bei uns noch mal mehr, weil wir sind halt auch verpflichtet, allen Menschen bei uns in der Region in Bankdienstleistungen zur Verfügung zu stehen. Das heißt, ich muss und will, das ist unser Satzungsauftrag, für alle Menschen da sein. Auch dann, wenn es sich betriebswirtschaftlich nicht lohnt. Und du kannst noch so optimieren, es gibt gewisse Kunden, Kundenklientel, das sind sogar in Stückzahl signifikante Mengen, wo es betriebswirtschaftlich nicht sinnig, sagen wir, die Beratung sichergestellt werden kann.
Das ist der Gemeinwohlauftrag, den Absolut. Ihr dann habt, dann ja.
So, und beispielsweise, wir bringen jedem Menschen bei uns in der Region das Geld persönlich heim, wenn er es nicht abholen kann. So, wir haben natürlich auch gleichzeitig diese Bargeldversorgung in der Kooperation mit einem regionalen Wettbewerber, damit wir versuchen, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, den Automatisierung und Digitalisierungsgrad so hoch wie möglich zu fahren und dann das Massengeschäft halbwegs betriebswirtschaftlich vernünftig betreiben zu können. Gleichzeitig steigen auf der anderen Seite natürlich auch die Anforderungen von Kunden, beispielsweise im Firmenkundensegment, das ja auch für die Region mit Blick auf Arbeitsplätze, Steuerkraft und so weiter sehr wichtig ist, dass wir hier auch die persönliche Kompetenz, die Beratungskompetenz sicherstellen. Und das musste halt über das komplette Spannungsfeld, das unterscheidet uns zu anderen Banken, die müssen es nicht. Wir müssen es, wir wollen es auch, aber das ist genau dieses Spannungsfeld, was wir gerade beschreiben. Und das als kleine Bank, das kannst du nur begrenzt. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir einerseits Kooperationen vor Ort haben, dass wir aber andererseits auch ein Netzwerk im genossenschaftlichen Finanzverbund haben und dass wir aber zum Dritten auch unsere genossenschaftliche Finanzgruppe haben, dass wir einfach Institute haben, die für uns deutschlandweit oder weltweit genau diese Dinge mit sicherstellen.
Und das sind ja, wir hatten ja vorher geredet, so die zwei Achsen, die an dir ziehen oder zwei Achsen mit jeweils vier Dimensionen, die an dir ziehen. Das eine ist das Größerwerden über Fusion, was im Widerspruch zu der Regionalität steht, also wo die Herausforderung ist, wie stelle ich noch die Regionalität sicher, wenn das Gebiet immer größer wird und wenn man irgendwann mal, du könntest ja weiterdenken, ihr seid ja nun eine bundesweite, eine Einheit, die alle Regionen sozusagen theoretisch regional angeht, aber dann doch nicht, weil dann bist du nicht mehr der Pfälzer, der vor Ort sich um seine Mitglieder in einem Umfeld von ein paar Dutzend Kilometer dann auch hat, ne? Und zum anderen das Thema Persönliches und persönliche Nähe und digitale Transformation und menschenfreie Prozesse letztendlich mit KI und allem drum und dran. Das zieht an dir oder das zieht an euch?
Das ist ein tagtägliches Spannungsfeld, absolut. Und das immer mit der Besonderheit, wir haben halt begrenzte Ressourcen aufgrund von unserer Größe. Deswegen ist halt so wichtig, dass man dann, wie gesagt, über geschicktes Kooperieren sicherstellt, dass man trotzdem diese Anforderungen erfüllt. Und wir sprechen ja die ganze Zeit nur in Anführungszeichen über die Kundensichtweise. Gleichzeitig haben wir ja auch noch die Produktionsprozesse, die wir sicherstellen müssen. Wir müssen die IT-Sicherheit, alles müssen wir ja auch sicherstellen. Und da sind die Anforderungen jetzt nicht signifikant anders wie bei großen Instituten. Das ist ja diese Asymmetrie bei uns im Aufsichtsrecht, wo wir einfach schlicht und ergreifend deutlich benachteiligt sind. Und um genau das zu kompensieren, brauchen wir, ich wiederhole es, weil es so wichtig ist für uns, ist unsere Existenzberechtigung, diese Kooperation. Innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe, aber auch in unserer Region, um Mehrwerte zu stiften.
Ja gut, letztendlich anders ausgedrückt würde ich sagen, das Frontend muss immer noch sehr regional und persönlich und bei den Menschen sein. Und das Backend, das sollte so weit wie möglich entweder in Kooperation oder outgesourced sein.
Absolut. mit einer Einschränkung, auch im Backend, wenn ich jetzt mal sage, beispielsweise die Qualitätssicherungsbereiche unserer Bank, also beispielsweise im Kreditbereich, die Marktfolge, die jetzt ja Bilanzen analysieren oder auch diese Unternehmen mit beurteilen. Dies ist auch wichtig, dass diese Menschen auch wissen, was dieser Unternehmer kann, was das für eine Region bedeutet. Weil ansonsten beurteile ich nur auf Basis vom Papier, also bildlich gesprochen. Und da kann ich auch in Frankfurt sitzen oder in Norddeutschland. Aber es macht ja einen riesen Unterschied. Und nicht nur die materielle Kreditwürdigkeit, es ist wirklich auch die persönliche Kreditwürdigkeit, gerade in aktuellen Zeiten wie im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld.
Da kann ich ein Lied von singen. Ich habe ja immer mehr mit Unternehmen in der Krise zu tun. Ja. Und ich kann dir sagen, wie schwer es ist, wenn die Marktfolge in Frankfurt oder irgendwo anders sitzt. Und da wird das Handeln der Unternehmer vor Ort null berücksichtigt. Mhm. Da guckt man den Eigenkapitalanteil an, dann guckt man die Bilanzentwicklung an und dann gibt es ein hartes Urteil. Und dann kann der Vertriebler vor Ort gar nichts mehr machen. Da kann es dann nur zur Kenntnis nehmen. Und dieses, ich würde sagen, gerade im Firmenkundengeschäft kann eine regionale Bank noch wirklich einen Unterschied machen.
Absolut. Also ich glaube, es gibt noch andere Bereiche, aber im Firmenkundenbereich spürt man es momentan absolut. Genau das, was du beschreibst, erleben wir auch, wenn mehrere Banken beim Kunden sind, dass halt die ein oder anderen sich früher aus der Verantwortung nehmen. Und ich sage mal, es gibt ja Gründe, warum das ein Unternehmen in der Schieflage ist. So, dass dann die Zahlen nicht gut sind, ist ja logisch. Von daher bringt es relativ wenig, also das ist ein Hygienefaktor, sich damit zu beschäftigen, aber es bringt relativ wenig, wenn ich auf dieser Basis alleinig meine Entscheidung treffe.
Die ist ja immer rückwirkend dann.
Absolut.
Die Zahlen sind immer die Geschichte.
So, und meistens sind sie dann nicht mal richtig gut. Also nicht nur die Zahlen sich ist nicht gut, sondern auch die Erstellung ist meistens krisenbehaftet. So, und dann sind sie noch total veraltet, weil wenn es ein Unternehmen wäre, was einen guten kaufmännischen Bereich hätte, dann wäre man im Regelfall ja auch nicht in dieser Situation. So, das heißt, du hast ja eine hohe Unsicherheit bei der Entscheidungsfindung und du musst oft, wenn es Familienunternehmen sind, auf die handelnden Akteure abstellen. So, und dann ist wieder, deswegen komme ich dazu, auch wichtig, dass im Backend, also bei uns in der Marktfolge, Menschen sitzen, die ein Verständnis auch für die Unternehmer haben. Und genau in diesen Zeiten wird auch der Krieg gewonnen, bildlich gesprochen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil da kannst du Unternehmen richtig helfen und viele Unternehmen sind auch sehr dankbar für diese Hilfe. Aber sie müssen auch wollen, das gehört natürlich auch dazu. Das, glaube ich, kennst du aus eigener Erfahrung.
Und weißt du, ich überlege gerade so, während ich mit dir rede, was denn die Märkte sind, wo ihr eine Schlacht gewinnen könnt und die Märkte sind, wo es halt schwieriger ist. Und so jetzt gerade das Thema Firmenkunden, da glaube ich wirklich, dass ihr so im Mittelstand eine berechtigte und gute Position habt, nämlich die Informationen, die zwischen den Zeilen sind, mit in die Kreditentscheidung und die Begleitung eigentlich von Unternehmen mit reinzubringen. Das kann man gar nicht aus der Ferne so richtig. Ja. Das ist gut nachvollziehbar. Wie siehst du es denn im Privatkundenbereich? Weil so jetzt mal jenseits von Hausfinanzierungen, sondern so das normale Lohn- und Gehaltskonto und ja.
Also ich sag mal, wir kümmern uns ja auch um die Menschen, die einfach uninteressant sind für andere Häuser. Wenn einem das gelingt, dass man das, sag ich jetzt mal, kostenoptimiert zu betreiben und für die Anliegen der Menschen trotzdem Lösungen zu haben, dann kann man das, wie ich vorhin sagte, betriebswirtschaftlich halbwegs sinnig betreiben. Der Mehrwert für die Region im beratungsintensiven Bereich ist bei der Beratung von Baufinanzierung, aber insbesondere natürlich auch bei wohlhabenden Menschen in der Region, dass du hier den ganzheitlichen Beratungsansatz fahren kannst. Und damit meine ich nicht nur die Sicherheit von Geldverwahrung oder auch Zahlungsverkehrssicherstellung, sondern auch in komplexen Themenbereichen Beratung liefern. Sei es Testamente, sei es Nachfolgeregelungen, wenn die Firmen- und Privatseite zusammengehören. Also all das, was beratungsintensiv ist, wo du auch eine Kompetenz vor Ort brauchst. Weil auch dazu musst du die Region verstehen. Du musst wissen, wer steht denn hinten dran? Oder was ist vielleicht das Elternhaus? Vielleicht gibt es da noch was zu erben? Oder wie sind die Kinder? Man kennt sie ja teilweise sogar persönlich und das sind Dinge, da kannst du einen Mehrwert als regionale Bank bieten und das ist etwas, wo wir auch ganz besonders stark investieren und besonders stark wachsen, um damit auch wieder, sage ich mal, die komplette Region abzudecken.
Ja, also das macht auch Sinn. Mhm. Also je mehr ich dir zuhöre, desto mehr wird klar, sobald du das Wissen der Menschen der Region mit einbringen kannst in den Mehrwert, den du letztendlich dann auch bietest, desto besser passt. Je mehr es ein anonymer digitaler Prozess ist, desto mehr seid ihr in einem Preiswettbewerb, wo man eigentlich man kaum noch überleben kann. Nein. Dann. Ja.
Wie gesagt, du musst dann aber auch gut sein. Also das ist das, was natürlich zwingend, also es ist auch eine Selbstverständlichkeit, aber das macht einen Wettbewerbsunterschied am Ende des Tages.
Was ist denn eine Größe in der, jetzt hast du gesagt, von 7000 Genossenschaftsbanken auf 700, die sind ja faktisch nicht verschwunden, die sind nur quasi unter Mantel eines größeren Hauses dann,
genau,
bis auf ganz wenige, aber in der Regel waren das ja Verschmelzungen. Was ist eine Größe, wo du sagst, da sollten wir aufhören? Weil am Ende könnte ich sagen, ein pro Bundesland und gut ist.
Wir sind ja aus Rheinland-Pfalz. Ich glaube, also wir reden heute, was in 10, 20 Jahren ist, muss man dann nochmal diskutieren. Aber ein Bundesland wäre zu groß. Es muss eine homogene Region sein, wo die Werte der Menschen, die Traditionen ein Stück weit Zusammenhörigkeitsgefühl vermitteln. Und das würde ich bei uns sagen, als maximale Obergrenze, jetzt in unserem spezifischen Gebiet, wäre es die Pfalz, also ein Teil von Rheinland-Pfalz. Weil die Menschen fühlen sich als Pfälzer und das ist so eine gemeinsame identitätsstiftende Region. Und ich glaube, das wäre die Obergrenze, die handelbar sein könnte. Aber der Weg ist jetzt im Genosektor auch noch, wäre noch ein weiter.
Und wie würdest du dann trotzdem, weil selbst wenn die Pfalz ist, dann ist es ja doch schon ein großes Gebiet. Das heißt, du müsstest dann trotzdem immer noch dann unter Cluster sicherstellen, dass es nicht dann alles zentralisiert wird und alles aus einer Stadt heraus dann kommandiert wird.
Absolut. Also das ist auch unsere Philosophie. Da gibt es auch andere Modelle, auch im genossenschaftlichen Sektor andere Modelle. Aber wir verfolgen sehr stark den dezentralen Ansatz. Das heißt, für uns ist wichtig, dass wir regionale Kompetenzzentren haben, die sowohl quantitativ, auch qualitativ so ausgesteuert sind, dass sie, ich sage jetzt mal, 80-90% der Bedürfnisse in dieser Region autark entscheiden dürfen und auch beraten können. Also fachliche Kompetenz, aber auch Genehmigungskompetenz. So, und das ist ein Riesenunterschied, weil damit hast du natürlich sehr dezentrale Strukturen und bist wiederum nicht optimal betriebswirtschaftlichen Abläufen entgegengestellt. So. Aber wir sagen, der Mehrwert, der dadurch entsteht, der ist elementar und der wäre auch duplizierbar. Und aus unserer Sicht zwingend dezentrale, subsidiäre Strukturen.
Ja, Subsidiaritätsprinzip ist eigentlich das Schlüsselwort. Ja. Wenn du so mal mit deinen Kollegen redest aus anderen Regionen, was würdest du sagen, sind aktuell die Top 3 Themen, mit denen ihr euch beschäftigt?
Ich glaube, Nummer 1 tatsächlich das Thema Fachkräfte. Das beschäftigt gefühlt sehr, sehr vieles. Das Top 2 würde ich beschreiben, ist technologische Entwicklung standhalten. Und Top 3 Dauerbrenner, aufsichtsrechtliche Vorgaben halbwegs vernünftig erfüllen zu können.
Ja, das bleibt in der Finanzwelt ein Thema, das euch alle beschäftigt.
Es ist ja gut und sinnig. Die Ausgestaltung ist schwer zu kritisieren, aber ist wahrscheinlich ein anderer Podcast, der wäre abendfüllend, aber weniger spannend wahrscheinlich für die Zuhörer.
Umgang mit Bürokratie und Scheinbürokratieabbau auf der anderen Seite.
Aber das sind die Top 3 und damit man das auch mal so greifen kann, früher war ein Grund für eine Fusion, weil wir das ja hatten, war entweder betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten von einzelnen Instituten oder dieses Thema Aufsichtsrecht, ich kann es nicht mehr erfüllen. Letzteres ist immer noch ein Thema, aber da die Einheiten ja größer geworden sind, momentan nicht mehr das Nummer-1-Thema für Fusion, sondern aktuell zeigt sich so ein Trend, dass der in die Richtung Fachkräfte geht und sagt, ich finde gar nicht mehr genügend gute Leute in der Region, um die Geschäfte so betreiben zu können. Also muss ich größere Einheiten bilden, damit ich dort dann über technologische Möglichkeiten beziehungsweise über Skaleneffekte das besser betreiben kann. Das ist leider der Trend, der so in den letzten Monaten, glaube ich, gut sichtbar wird.
Marco, dann wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Transformation. Und mal gucken, vielleicht sehen wir uns dann nochmal wieder, wenn du eine weitere Fusion dann hier auch anzukündigen hast.
Alles klar. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war die Episode mit Marco Kern und unserem CEO Dr. Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.